Hey, so cool. Ich freue mich sehr über diesen Morgen. Wir starten in eine neue Serie. Sie steht schon hier, gesund. Wir wollen die nächsten Wochen über das Thema, ganz groß gesprochen, über das Thema mentale Gesundheit auch reden und verschiedene Punkte, die da wichtig sind. Und ich darf heute starten mit dem Thema gesunde Identität. Gesunde Identität. Ich weiß nicht genau, was du mit dem Begriff Identität verbindest. So, die Frage ist, was ist eigentlich deine Identität? Oder was verstehen wir unter Identität? Oder auch, ist Identität was, das wir von Geburt an in uns tragen und was sich nicht mehr verändern lässt? So, also einmal gegeben und für immer darunter gefangen oder so könnte man sagen. Identität kommt von einem lateinischen Begriff, den wir uns gleich nochmal im Detail anschauen, aber bedeutet sowas wie Selbigkeit. Also wenn unter Identität können zwei verschiedene Menschen können dieselbe Identität haben. Sie können zwar unterschiedlich von ihrer Art sein, aber sie sind am Ende des Tages, einigen sie sich auf gemeinsame Werte, auf gemeinsame Prinzipien, auf gemeinsame Klamotten vielleicht auch, um zu zeigen, ich gehöre da dazu. Das ist meine Identität. Und die Frage, wenn ich dich jetzt fragen würde, das Mikrofon hinhalten würde und sagen würde, wer bist du in drei Sätzen? Die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, in meinem Fall, ich bin der Sven, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Pastor, so, habe eine Tochter, all diese Dinge, bin verlobt, was auch immer. Einfach so ein paar Eckpunkte, die wir so haben. Und du stehst da und du denkst dir manchmal so diese Frage, so okay, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich und was macht mich aus? Die meisten von uns würden wahrscheinlich ihren Beruf nennen, ihren Familienstand, vielleicht noch ihr Alter. Und so stellen, und das ist unsere, ganz oft das, wie wir uns Identität machen oder uns zusprechen. Oder manche, ich weiß nicht, ob du schon mal deinen Familienstammbaum durchforscht hast und geguckt hast, wo komme ich eigentlich her? Das ist auch oft ein Punkt, wie man Identität erforschen und ausleben kann, zu sagen, okay, wer war ich denn mal? Dann kommt vielleicht irgendwann raus, dass vor, keine Ahnung, 30.000 Generationen du irgendein Prinz, Urenkel von irgendeinem Prinz oder König warst. Und denkst du, ah cool, jetzt bin ich was Besonderes. Macht aber eigentlich gar keinen Unterschied. Warum? Weil Identität ist was, was sich nicht in dein Leben einmal reingeschrieben hat und für immer so bleiben muss, sondern das kann sich auch wandeln. Was ist deine Identität? Die Identität einer Person beruht auf ihren charakteristischen Merkmalen, die sie von anderen Menschen auch unterscheidet. So, das heißt, wenn ich über Identität spreche, oder wenn du über jemanden sprichst, dann fallen dir ganz schnell so Charaktereigenschaften ein. So, das ist eine Person, die ist irgendwie treu, die ist liebevoll, die ist ein Vorbild für mich oder so. Oder vielleicht auch im Gegenteil, so, wenn ich über XY denke, dann denke ich mir, oh Gott, ist die Person stressig. Und wir uns fallen Dinge auf, die wir sagen, und sprechen quasi Identität über diese Person auch aus. Der Begriff Identität beschreibt aber auch deinen Charakter und dein Verhalten, also es ist so eine Mischung aus beidem und kommt von dem lateinischen Fürwort idem, wechsle ich ein bisschen, ich habe nie Latein gehabt, aber und bedeutet so viel wie, was habe ich aufgeschrieben? Derselbe. Krass, oder? Dein äußeres Verhalten sollte deinen inneren Charakter widerspiegeln und dadurch deine Identität deutlich machen. Ganz oft, wenn wir Menschen sehen, die mit ihrer Identität Schwierigkeiten haben, dann ist es genau dieses Problem oft, dass du nach außen und nach innen, dass es eine Diskrepanz gibt. Und wenn du so Gruppendynamiken anschaust zum Beispiel, dann merkst du zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, wenn du so Teil von einer Gang bist oder, nee, machen wir es ein bisschen freundlicher, von so einem Fußball-Fanclub zum Beispiel, Fußball-Fanclub funktioniert folgendermaßen. Es gibt Farben des Vereins. Zum Beispiel als alter Stuttgart-Fan ist es rot und weiß. So, ein Stuttgart-Fan würde niemals die Farben blau und weiß miteinander kombinieren, weil es zum einen für den KSC steht, was ganz bösartig ist, oder für Bayern München, was noch schlimmer ist. Wobei ich glaube, KSC und Bayern schenken sich für einen Stuttgarter nicht viel. Aber ein Stuttgart-Fan würde niemals andere Farben tragen als rot und weiß. der kauft sich ein Trikot, der kennt die Fangesänge und signalisiert mit dem nach außen, ich gehöre da dazu. Könnt ihr euch das vorstellen? Wisst ihr, für mich ist Identität auch vergleichbar wie mit so einem Kleidungsstück. Ich habe hier Knöpfe dran und vielleicht, ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Hemd angezogen hat oder eine Bluse. Und mir passiert es ganz oft, wenn ich nicht drüber nachdenke, dass ich manchmal mit einem falschen Knopf anfange. Ist schon mal passiert, so, dass du ein Hemd angezogen hast mit einem falschen Knopf. Und ungefähr so, das sieht nachher ein bisschen schräg aus. Ich mache das mal euch vor. Na, jetzt bin ich zu dumm, den Knopf reinzumachen. So hier und dann kann ich sagen, okay, guck mal da. Und jetzt dürft ihr ein Foto davon machen. Das Pastor Sven macht sich lächerlich. Und genau das ist es aber, wenn unsere Identität kein gutes Fundament hat und wenn sie nicht auf einem guten Startpunkt loslegt, dann geht sie am Ende des Tages nicht auf und sieht irgendwie schräg aus, oder? Und genau das passiert in unserer Gesellschaft auch heute, dass wir immer mehr so dieses, da ich alles sein kann und da alles irgendwie okay ist, haben wir ganz, ganz viele schräge Identitäten und dann sind Menschen plötzlich Füchse und keine Ahnung, was sie so sein wollen, anstatt das, was Gott eigentlich von Anfang an in sie hineingelegt hat, nämlich seine Söhne und Töchter zu sein. Und deswegen ist es immer so wichtig, also ich mache das tatsächlich, ich habe da ein System in der Zwischenzeit, wenn ich Hemden anziehe oder diese Jacke, dass ich einfach an einer Stelle, und zwar immer unten anfange, einen Knopf nach dem anderen dran mache. Jetzt habe ich nicht mal mehr hingeguckt und es ist von unten nach oben aufgegangen und plötzlich sieht die Jacke wieder anständig aus, oder? Ich glaube, so kann ich, wenn es nicht so warm wäre jetzt hier drin, könnte ich so weiter hier rumlaufen. Und genau das ist Identität, dass wir, oder das ist in meinen Augen gesunde Identität, dass wir ein gutes Fundament haben und einen guten Startpunkt, den wir brauchen. Weil wenn du schon mal gesehen hast, wie ein Haus gebaut wird, dann weißt du, wenn das Fundament schräg ist, wird das ganze Haus schräg oder wackelig. Deswegen wird beim Hausbau, habe ich mal nachgelesen, ich habe nie eins gebaut, aber ich habe mir sagen lassen, dass man das so macht, die meiste Zeit tatsächlich ins Fundament investiert. Weil wenn da Fehler drin sind, dann wird es irgendwann, wirst du das teuer bezahlen müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch verstehen, dass unsere innere und äußere Identität einen ganz großen Einfluss auf unser Leben hat. Weil normalerweise spiegelt die äußere Identität die innere wider. Wenn das nicht der Fall ist, dann fangen die Probleme an. Deine äußere sichtbare Identität beschreibt zum Beispiel, welchen Eindruck du auf andere Menschen hinterlässt. Deine Persönlichkeit, dein äußeres Erscheinungsbild, auch die Dinge, die du manchmal vortäuscht. Und die sind wir auch als Christen, sind wir ganz gut, dass wir manchmal so Masken aufziehen und den Leuten erklären, wie gut es uns geht, obwohl wir innerlich völlig zerbrochen sind. Aber wir machen gute Miene zum bösen Spiel. Und das ist so wichtig, dass wir das auch verstehen. Das ist das, was die Leute mitbekommen, dein Verhalten. In Sprüche 27, 19, ich habe heute viele Bibelverse dabei, heißt es, so wie sich ein Gesicht im Wasser spiegelt, spiegelt das Herz den Menschen. Deswegen heißt es auch in der Bibel, mehr als alles andere, achte auf dein Herz, weil dort entspringt alles, das Gute und das Schlechte. Und so wie das Wasser mein Gesicht widerspiegelt, so spiegelt mein Herz meine Innenwelt im Normalfall wieder. Und wenn du mal mit deinem Nachbarn zu tun hattest, dann geht es dir vielleicht so wie mir, wir können dem Nachbarn oft nur bis zu den Augen sehen. Eigentlich immer nur bis zu den Augen sehen. Außer er erzählt uns, was gerade in sich los ist. Und dann ist es so wichtig, weil unsere innere Identität beschreibt nämlich, wie Gott mich sieht, wie du wirklich bist. Du kannst innen drin auch anders sein, wie du es nach außen gibst. Zeigt deinen Charakter und es spiegelt auch dein Wertesystem wider. In Matthäus 7, 16 lesen wir, ihr erkennt sie an ihrem Verhalten, so wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt. Das heißt, man sagt so schön, mein wahrer Charakter und meine wahre Identität kommt unter Druck raus. Also wenn du ihr kennt vielleicht dieses Bild, wenn du eine Orange drückst, was kommt raus? Was für ein Saft? Orangensaft. Aus einer Orange kommt kein Zitronensaft. oder Apfelsaft oder Birnensaft. Nein, aus einer Orange kommt Orangensaft raus. Und genauso, wenn du unter Druck bist, zeigt es, was ist wirklich in dir los. Du kannst nach außen hin sehr viel faken, was Identität angeht, und sehr viel so tun, als ob. Aber wenn die Stresssituationen deines Lebens kommen, und Freunde, die kommen, ob wir das wollen oder nicht, dann zeigt sich, was ist wirklich in uns drin. Wie denken wir wirklich? Worauf, auf welchen Werten bauen wir wirklich? Und dann heißt es hier, an seinen Früchten erkennt man das Verhalten. Also ich kann auch nicht hinstehen und sagen, ich bin ein Apfelbaum und plötzlich kommen Kirschen bei mir raus. So. Das heißt, wenn ich jetzt, egal was ich tue, es wird irgendwann in meinen Früchten sichtbar. An Dornenbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln wachsen keine Feigen. Wenn diese äußere und innere Identität also nicht übereinstimmen, dann kommt es früher oder später zu einem Kollaps, zu einer Krise. Und genau das wollen wir uns ein bisschen mehr anschauen. Was ist eine Identitätskrise? Zu Identitätskrisen gehören unter anderem schwierige Phasen der Umstellung. Also wir erleben das meistens in zwei Bereichen oder zwei Zeitabschnitten unseres Lebens, meistens in der Pubertät. Da stellen wir plötzlich alles in Frage und überlegen uns, wer bin ich eigentlich, was will ich glauben? Oder für die etwas Älteren unter uns, wenn wir in die Midlife-Crisis kommen. So, dann gibt es diesen Moment, wo wir plötzlich dastehen und sagen, okay, war mein Leben bisher cool? Hätte ich Dinge besser machen können? Hätte ich sie anders machen sollen? War jede Entscheidung richtig? Und ich stürze mich plötzlich in einen Konflikt mit meiner inneren und äußeren Identität, weil ich vielleicht seit Jahren Dinge lebe, weil, keine Ahnung, mein Vater irgendwann mal gesagt hat, du musst diesen oder jenen Beruf machen. Und ich habe ihn gemacht, weil man das halt früher so gemacht hat. Aber ich bin diese Person gar nicht, die daran Spaß hat. Wenn solche Dinge passieren, dann, also diese Fragen, die wir uns da stellen, sind, wer bin ich eigentlich? Woran soll ich überhaupt glauben? An welchen Werten soll ich mich orientieren? Neudeutsch nennt man das auch Dekonstruktion. Und ich habe bisher nichts Gutes aus Dekonstruktion entdeckt. Wenn man plötzlich so alles hinterfragt im Sinne von, Jesus wirklich am Kreuz für mich gestorben? Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Und diese Fragen, die man sich da so stellt, und wenn Leute plötzlich auf den Schluss kommen, nee, ist es gar nicht, dann ist es schwierig. Weil die Bibel sagt nämlich, ist sehr, sehr klar, was es angeht. Oder was will ich überhaupt in meinem Leben? Und wisst ihr, solche Identitätskrisen entstehen auch in Phasen von schweren Enttäuschungen oder wenn eine Aufgabe oder eine Beziehung, die wir als identitätsbestimmend betrachten, kaputt geht. Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die identifizieren sich über ihren Job. Wenn du plötzlich deine Arbeitsstelle verlierst, dann bricht was Riesengroßes von dir weg. Also mein Dad war 30 oder mehr Jahre war er Berufskraftfahrer. Er darf heute nicht mehr Auto fahren. Das war für meinen Vater wahrscheinlich mit eins der schlimmsten Dinge, die ihm passieren haben können, dass er plötzlich nicht mehr hinterm Steuer sitzen darf, weil das war sein Leben. Dafür hat er gelebt. Wenn er nicht im LKW saß, hat er in seiner Freizeit oft noch so hobbymäßig Taxi gefahren. Warum? Weil er einfach gerne Auto fährt. Und plötzlich darfst du das nicht mehr. Und das macht was mit dir und deiner Identität. Oder wenn du deinen Ehepartner verlierst durch Tod oder durch Scheidung, deine Ehe genau das war, worüber du dich identifiziert hast. Wir sind das Dream Team, wir sind diese und jene Bild nach außen und plötzlich zerbricht es und deine Identität zerbricht und wackelt und ist plötzlich kaputt. Oder für die Eltern unter uns, es kommt der Tag, wo deine Kinder ausziehen werden. Ganz viele Ehen zerstören oder gehen kaputt in dem Moment, wo man plötzlich merkt, das Einzige, was uns zusammengehalten hat, waren unsere Kinder. Was machen wir miteinander? Dieses leere Nest-Syndrom nennt sich das. Wenn die Kinder nicht mehr da sind. Und es gibt Menschen, die sich über dieses Elternsein und dieses Mama und Papa sein so stark identifizieren, dass sie sagen, jetzt weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Was mache ich denn, wenn ich keine Kinder mehr zu Hause habe? Gut, vielleicht sind sie alt genug, dass irgendwann Enkelkinder kommen, dann kannst du dieses leere Nest-Syndrom ausgleichen, indem du anfängst, die ganze Zeit deine Enkelkinder haben zu wollen, aber wenn du dann Eltern hast, die sagen, nee, ich bin ja selber Vater und Mutter, ich kümmere mich um mein eigenes Kind, schön, dass du ab und zu dich mal drum kümmerst, aber nicht immer, dann stehen wir an einem Punkt, wo das was mit uns macht, wo das unsere Identität kaputt macht. Oder wenn du umziehst, Ich habe das Anfang des Jahres hatte ich das, beziehungsweise letztes Jahr hatte ich eine Phase, wo ich in einem Ort gewohnt habe, wo um mich rum, in Heilbronn, wo einfach niemand da war. Meine ganzen Freunde haben irgendwo anders gewohnt, meine Familie wohnt über 100 Kilometer weit weg von mir. Und ich habe mich plötzlich entwurzelt gefühlt. Ich habe gesagt, was hält mich hier noch? Weil plötzlich die engen Leute, die ich in dieser Stadt hatte, auch nicht mehr so da waren für mich. Plötzlich habe ich mich gefragt, okay, wer bin ich eigentlich, dass ich hier in dieser Stadt wohne? Was macht es mit mir? Das Gleiche kann passieren, wenn du plötzlich körperliche Einschränkungen, Behinderungen bekommst oder schwere Krankheiten, die chronisch sind und die dich wirklich außer Gefecht nehmen. Depression ist auch so ein Thema, wo du sagen, was dich so aus dem Leben rausziehen kann und will und es macht was mit dir. Wer bin ich denn noch, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr funktioniere, wie die Gesellschaft das vielleicht von mir fordert? Verlust von Freundschaften. Deine Identität wird von der Beziehung zu einem geliebten Menschen bestimmt. So, wie oft passiert es, dass beste Freunde plötzlich in unterschiedliche Lebensphasen eintreten und man plötzlich keinen Kontakt mehr hat? Und das war vielleicht früher, war das wie dein siamesischer Zwilling. Also ich hatte das in meiner Kindheit, hatte ich einen besten Freund, wir haben gefühlt, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht einen Tag in der Woche nicht miteinander verbracht, sonst waren wir immer miteinander unterwegs. Immer entweder bei mir übernachtet oder ich bei ihm und immer unterwegs gewesen. Der war Teil meiner Familie, ich war Teil seiner Familie. Und dann haben wir die Schule gewechselt, er ist aufs Gymnasium und ich habe gesagt, nee, Gymi, da muss ich so viel lernen, kein Bock. Ich brauche noch Zeit zum Zocken und Fernsehgucken und auf der Straße spielen und so Sachen. Ich habe gesagt, ich gehe nicht aufs Gymnasium, wo ich da auch hin hätte können. Meine Mama hätte Stein und Bein damals geschworen, dass ich wegen meinem besten Freund aufs Gymnasium gehe. Und der Punkt war, das war ein Bruch in unserer Beziehung, die wir hatten. Wir waren zwar immer noch irgendwie befreundet, aber es wurde immer, immer weniger. Warum? Weil wir plötzlich nicht mehr den gleichen Freundeskreis hatten, weil wir plötzlich nicht mehr den gleichen Ding hatten. Dasselbe passiert übrigens in Gemeinde. Wenn du Gemeinde verlässt, wie oft haben Menschen zu mir gesagt, ja, wir können befreundet sein, auch ohne die Gemeinde. Ich sage, ja, voll cool, ich bin voll dabei. Als ich vor über 10 Jahren war ich Teil von der Baptistengemeinde. Ich habe da 7 Jahre lang gedient, war da Lobpreisleiter, Jugendleiter, all diese Dinge. Und ich bin aus der Gemeinde rausgegangen, aus verschiedenen Gründen auch. Und habe immer wieder versucht, den Kontakt zu halten. Und dann haben wir uns 1-2 Jahre später, habe ich meine ehemalige Jugendgruppe auf einem großen Event in Nürnberg getroffen. Die haben mich nicht mal mehr angesprochen. Ich stand da und dachte mir, Alter, ich habe die letzten 8 Jahre meines Lebens habe ich in euch mit investiert. Ihr könntet wenigstens Hallo sagen. So, und das finde ich so traurig. Und deswegen auch hier dieser Appell, wenn du Menschen hast, wo du weißt, die sind nicht mehr Teil unserer Gemeinde, lass die nicht, aber sie sind immer noch irgendwie in deinem Dunstkreis, lass die nicht stehen. Geh immer wieder mal hin und sag, hey, ich frage trotzdem mal, wie es dir geht. Warum? Weil du solltest mir nicht egal sein, nur weil du nicht mehr Teil meiner Kirchengemeinde bist. Oder auch, wenn wir finanzielle Verluste haben. Wenn du dich darüber identifizierst, wie viel Geld auf deinem Bankkonto ist. Das macht ein Riesending, wenn das plötzlich mal weg ist. Und Leute, wir leben in Zeiten, wo von heute auf morgen alles weg sein kann. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott der Geber von allen Dingen ist. Und wenn Gott sagt, hey, das tut dir gut, kann er mit dem Finger schnipsen und plötzlich ist alles, was du an Besitz bisher hattest, kann von heute auf morgen weg sein. So wie es dir schenken kann mit einem Fingerschnips. Andere Dinge, die unsere Identität ins Wanken bringen, und die kann ich aus Zeitgründen jetzt nicht tiefer hineingehen, sind aber auch missbräuchliche Erlebnisse, die wir haben. Wenn wir zum Beispiel als Kinder und Jugendliche Missbrauch, sexuellen Missbrauch in der Familie oder überhaupt generell erlebt haben, dann kann es passieren oder durch fehlende Eltern. Es ist sehr spannend, was fehlende Vaterschaft in Familie auslöst und was es zum Beispiel diese Vater-Tochter-Beziehung ausmacht. Wenn ich als Papa zu meiner Tochter was Positives sage oder auch was Negatives, es bleibt viel, viel krasser haften, wie wenn es eine Mama macht. Und deswegen bin ich immer so, dass ich sage, ich versuche immer das Positivste, was ich kann, in meine Tochter hineinzusprechen, damit sie weiß, Papa ist für mich, Jesus liebt mich und Papa liebt mich und Mama lieben mich auch, aber es macht einen Unterschied, ob ich Zeit mit meinem Kind verbringe und ob ich positiv in mein Kind hineinspreche oder ob ich meinem Kind zeige, dass du mir eigentlich völlig egal bist. Und ich finde das interessant, dass die Psychologie in der Zwischenzeit mehr und mehr herausarbeitet, dass eben genau dieses Vater-Tochter-Ding einen riesen Einfluss haben kann, ob junge Frauen im Alter, im Teenie-Alter plötzlich anfangen zu sagen, okay, ich muss mir meinen Wert erarbeiten über meinen Körper, indem ich mich hingebe und sage, dann spüre ich, dass ich geliebt bin, und das ist absoluter Bullshit. Wenn dich jemand wirklich liebt, dann setzt er das in den richtigen Rahmen und geht vorwärts mit dir, aber nimmt sich nicht den Preis, ohne dass er die Verantwortung nimmt. Und das finde ich so wichtig, dass wir das auch verstehen. Aber jetzt habe ich schon viel zu lange über den Punkt geredet. Ihr wisst, worauf ich raus möchte. Die meisten Menschen erleben deshalb eine Identitätskrise, weil sie nicht wissen, was laut der Bibel Gott über uns denkt und was unser Fundament ist für unsere Identität. Und ich habe letzte Woche diesen Zug aufgemalt mit Entscheidungen und den emotionalen Waggons, für die sich noch daran erinnern. Es funktioniert hier genauso. Unser Verhalten ist eine Folge von unserer Identität. Ich entscheide mich, Dinge zu glauben und zu leben, und der Rest folgt dem früher oder später. Und die Bibel spricht davon, dass wir in eine von zwei Familien hineingeboren werden. Also in eine werden wir hineingeboren und die andere können wir uns adoptieren lassen. Es gibt einmal, und ich muss immer aufpassen, die Adams-Familie. Und für die es kennen, seit ich das gelesen habe, muss ich immer Adams Family lesen. Und egal. Auf jeden Fall, Adams Familie, für die es kennen, die wissen, was ich meine, ist folgendes. Jeder Mensch wird automatisch in Adams Familie hineingeboren und hat Adams Identität und Adams Charakter in sich. Adam stellt auch die humanistische Sicht der menschlichen Existenz dar. Was das genau heißt, habe ich euch mitgebracht. Wer in Adam ist, glaubt, dass der Mensch sein eigenes Schicksal in der Hand hält. Wir sehen es in der Entscheidung im Garten Eden. Adam hat sich bewusst entschieden, die Frucht zu essen. Gesagt, Gott, was du mir vorher dazu gesagt hast, ist mir eigentlich egal, ich weiß es besser. Wer in Adam ist, hält alles für relativ und bezweifelt die Existenz einer absoluten Wahrheit. Die Bibel sagt sehr deutlich, Jesus sagt über sich im Johannesevangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Damit stören sich heute schon ganz viele Menschen am christlichen Glauben, weil der christliche Glaube kommt und sagt, es gibt nur diese eine Wahrheit. Ohne Jesus kein ewiges Leben. Es gibt keinen zweiten Weg, keinen dritten Weg, keinen vielleicht Weg, sondern es ist diese Entscheidung, Jesus ja oder nein, Ewigkeit ja oder nein. Wer in Adam ist, glaubt an die Freiheit des Einzelnen, seine eigenen moralischen Grenzen festlegen zu können. Wenn du in Adam bist, heißt es, ich entscheide, was jetzt gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist. Ob es okay ist, wenn ich dem Josu jetzt eine gebe und sage, hat er verdient in meinen Augen? Hat er nicht, aber ich unterstelle mich nicht einem Wertesystem, das es wahrscheinlich wirklich besser weiß als ich. Wer in Adam ist, hält Selbstverwirklichung für das höchste Ziel im Leben. Jesus ist sehr deutlich, was das Thema Selbstverwirklichung angeht. Er geht hin und sagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben gibt, der wird es behalten. Wer sich dem Willen Gottes unterordnet, wird von Gott erhöht. Wer sich dem Willen Gottes nicht unterordnet, wird es nicht. Und es sind unangenehme Wahrheiten, die die Bibel da spricht, aber es macht einen Unterschied. In Adam zu sein, bedeutet alles zu erben, was zu Adam gehört. Und du musst dir vorstellen, das heißt genau das. Adam hat gesagt bekommen, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sterben. Das heißt nicht das ewige Leben haben. Wenn wir das erben, was Adam gehört hat, dann erben wir genau das, wenn wir keine Änderungen in unserem Leben erleben. Nämlich dann erben wir den Tod, den Adam auch bekommen hat. Römer 5, Vers 12 heißt es, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, nämlich Adam. Als Folge davon kam der Tod, und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Und wisst ihr, mit diesem Vers haben ganz viele Menschen ein Problem, weil sie sagen, das ist doch nicht fair. Wie kann es fair sein, dass einer mal vor tausenden von Jahren einen Fehler gemacht hat und ich heute immer noch drunter leide? Wir leiden darunter, weil es ein Charakterzug in uns drin ist, der, du hast nicht diese Frucht gegessen, ja. Aber du machst jeden Tag deine eigenen Sünden, deine eigenen Entscheidungen gegen den Willen Gottes. Und die haben wir, dieses Verhalten haben wir in uns drin. Wir haben diese Neigung, gegen Gott zu rebellieren und werden für die Sünden verurteilt, die wir begehen und begangen haben. Und wisst ihr, weil wir Sünder sind, brauchen wir keine Fairness, sondern wir brauchen Gnade. Wir brauchen den, der sagt, ich habe den Preis für dich bezahlt. Das bedeutet Gnade. Der alte und der neue Bund bedeutet, im alten Bund hast du einen Fehler gemacht und hast die Konsequenzen am eigenen Leib tragen müssen. Im neuen Bund heißt es, Jesus hat die Folge davon. Du machst zwar immer noch den Fehler, aber Jesus hat die Folge getragen für dich. Und deswegen dürfen wir uns immer wieder neu daran erinnern, Gott hat einen Plan und ein Angebot für mich. Und das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium. Das ist das, warum wir uns treffen als Gemeinde und eigentlich am liebsten rausgehen sollten und es allen möglichen Leuten erzählen. Nämlich, es gibt einen Plan für dein Leben und der heißt, du kannst adoptiert werden in die himmlische Familie, in die Familie von Jesus und in die Folgen, die das hat. Nämlich die Familie von Jesus. Gott hat es jedem Menschen ermöglicht, eine neue Identität zu gewinnen. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass Identität was ist, was ich auch immer wieder ändern kann. Ich entscheide mich für etwas und dann hat es seine Folgen auch im positiven Sinne, auch auf meine Identität. Wenn ich vorher Sünder war und ich entscheide mich für Jesus, dann sündige ich vielleicht noch, aber ich bin eigentlich ein Heiliger mit diesem Status. In diesem Moment, wo ich adoptiert bin in die Familie Gottes hinein, bin ich nicht mehr an die Folgen der Sünde gebunden, sondern ich mache meine Fehler vielleicht immer noch, aber ich habe den, zu dem ich gehen kann und sagen kann, Jesus, hier, ich habe meinen Fehler heute wieder gemacht. Ich habe es letzte Woche gesagt, im Vater unser beten wir jedes Mal, wenn wir das beten. Und vergib uns unsere Schuld, ja, wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein Gebet, das wir angehalten sind, eigentlich jeden Tag zu beten. Kein anderes Gebet hat Jesus uns beigebracht, sondern nur eigentlich dieses eine ist uns überliefert. Das Geschenk Gottes ist, dass wir aus Adams Familie in die Familie von Christus hineinversetzt werden können. Wer in Christus ist, erlebt eine neue Geburt, sagt die Bibel. In Johannes 3, Vers 3 heißt es, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist wichtig. Dieses von neuem geboren sein heißt, diese Entscheidung für diesen Jesus zu treffen, zu sagen, ich entscheide mich, das Geschenk, das Jesus mir gemacht hat, das Gott mir gemacht hat, dass ich Teil seiner Familie sein darf, anzunehmen. Und wenn ich das nicht tue, sagt Jesus himself, wenn du das nicht tust, dann wirst du kein ewiges Leben haben. Das Reich Gottes nicht sehen. Wer in Christus ist, erhält ein neues Herz. Hesekiel 36, 26 heißt es, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. In dem Moment, wo wir sagen, Jesus, du bist der Chef meines Lebens, ich will dir nachfolgen und all diese Entscheidung beinhaltet, dass wir nicht sofort, aber in einem Prozess, so eine Art Herztransplantation in uns beginnen, wo Gott sagt, all die Dinge, die nicht gut sind in deinem Leben, ich möchte sie rausnehmen, ich möchte sie dir abnehmen und ich möchte dir helfen, dass du mehr und mehr Jesus widerspiegelst. Wer in Christus ist, wird in das Ebenbild Jesu umgestaltet. Römer 8, Vers 29. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn, der Erstgeborene, unter vielen Geschwistern werde. Hey, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ein neues Vorbild haben. So ganz oft sind Kinder, gucken immer, was macht mein Papa, was macht meine Mama. So Kindererziehung, wenn wir ganz ehrlich sind, ist nicht das, was ich meinen Kindern sage, was sie tun sollen, sondern was sie bei mir sehen, was ich vorlebe. Wenn ich jeden Tag in der Bibel lese, werden meine Kinder eher in der Bibel lesen, wie wenn ich sage, hier, lies mal in der Bibel, ich mache das auch ab und an mal. Wenn ich jeden Tag bete, dann ist die Gefahr hoch, dass meine Kinder das bei mir sehen und es irgendwann auch tun werden. Wenn ich gut zu meiner Frau bin oder als Frau gut zu meinem Mann bin, dann ist das ein Vorbild und da kann ich viel drüber reden, dass ich positive Sachen sage, aber wenn meine Kinder nicht spüren und sehen, dass ich es wirklich auch lebe, sie werden das nachahmen, was wir vorleben. Und genauso sind wir als Söhne und Töchter Gottes berufen, das nachzuahmen, was wir beim Erstgeborenen, bei Jesus sehen, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er für Menschen da war, wie er Menschen geheilt hat, wie er sie befreit hat, wie er sie in die Familie Gottes hineingeholt hat. Und genau das wollen wir auch. Wir wollen Menschen in die Familie Gottes hineinholen. Wer in Christus ist, glaubt, dass Gott alle Ereignisse und Umstände in seiner Hand hat. Ihr seht, die Bibelverse sind da. Wer in Christus ist, wird durch die Wahrheit befreit werden. Wer in Christus ist, erkennt die Gebote Gottes als absolute Richtlinien für unser Verhalten an. Interessant, oder? Die Bibel sagt uns eigentlich sehr klar, was wir tun sollen. Und wenn wir und für mich ist die Bibel wie so ein Bedienungshandbuch für mein Leben. Und wenn ich eine Frage habe, kann ich theoretisch eigentlich in der Bibel die Antwort finden. Die Frage ist nur, ob ich sie aufschlage und darin suche. Wer in Christus ist, betrachtet es als höchstes Ziel im Leben, den Willen Gottes zu tun. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus sagt, formuliert es so, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. So, das heißt, wenn Jesus ein Wunder gemacht hat, dann hat Gott gesagt, du machst dieses Wunder jetzt. Und nicht Jesus ist rumgegangen und hat gesagt, cool, da ist jemand krank, komm, jetzt legen wir mal ein bisschen Hände auf, zack, perfekt. Nein, er hat gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Wenn er das nicht so gemacht hätte, ich glaube, in dem Moment, wo Lazarus gestorben ist, Jesus wäre, weil es ein guter Kumpel von ihm war, wäre sofort dahin gegangen. Aber er hat unterwegs noch irgendwelche Aufgaben erledigt, hat sich Zeit gelassen. Warum? Weil er gesagt hat, Gott hat mir was anderes gezeigt in dem Moment. In Christus zu sein bedeutet, alles zu erben, was zu Christus gehört. Das ist stark. Und in Christus, was erben wir in Christus? Wir erben Freiheit, wir erben Vergebung, wir erben Kraft, die aus dem Himmel kommt. Und wir können seinen Geist in uns erleben, wir können Früchte des Geistes und Gaben des Geistes erleben, wenn wir das umsetzen in unserem Leben. Und ich habe einen Punkt noch, Schlüssel zu unserer göttlichen Identität. Adam traf diese Entscheidung, die alles besiegelt hat, dass wir diesen Charakter von ihm auch übernehmen, das Gebot Gottes zu übertreten. Aus dem Grund haben alle seine Nachkommen die Tendenz, unabhängig von Gott leben und ihre eigenen Wege zu gehen. Da Gott es uns ermöglicht hat, seine Kinder zu werden, können wir auch eine neue Identität empfangen, die den Willen Gottes tun will und sich ihm unterordnet. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wie viele Probleme, frag dich mal selber, wie viel Herausforderungen ist es für dich, dich unterzuordnen? Sagen, ich erkenne Leiterschaft an, ordne mich dem unter. Und selbst wenn es Dinge sind, die ich selber vielleicht gar nicht so gut finde, ich werde sie tun. Warum? Weil ich glaube, dass da Segen dahinter steckt. Ein Schlüsselvers lesen wir in und den kannst du dir jeden Tag neu ins Gedächtnis holen. Der steht in Galater 2, Vers 20. Und da heißt es, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Jesus sagt mal, die größte Liebe, die ein Mensch haben kann, ist, wenn er sich für seine Freunde hingibt. Und ich finde das eine super Stütze für jeden Tag aufs Neue zu sagen, wir haben die Möglichkeit, mit Jesus unterwegs zu sein. Und es ist nicht mehr ich, der seinen Willen durchzieht, sondern ich sage, was möchte Jesus und was. Und auch sich bewusst zu machen, Jesus hat den Preis bezahlt, dass er das auch einfordern kann. Wenn wir im Epheser 5 sind, da gibt es nach dem, was wir gleich anschauen werden, gibt es den Part über Ehe und über Unterordnung in der Ehe. Und es gibt ganz viele Männer, die lesen, ja, die Frauen sollen sich in der Ehe unterordnen und hören dann auf zu lesen, weil sie denken, habe ich alles gelesen, Frau unterordnen, super, ich Chef, du nix, perfekt. Wenn du auch so denkst oder vielleicht gedacht hast, Spoiler-Alarm, blöder Gedanke, falsch. Weil hinter diesem, die Frau soll sich unterordnen, steckt nämlich auch ein Befehl an uns Männer, nämlich bereit zu sein, dasselbe zu tun, was Jesus für die Gemeinde gemacht hat. Was hat Jesus für die Gemeinde gemacht? Er hat sein Leben gegeben. Das heißt, wenn du als Mann, als Ehemann sagst, meine Frau muss sich mir unterordnen, dann musst du zeitgleich bereit sein, dein Leben zu geben für alles, was dich, was sie und deine Familie angeht. Ansonsten würde ich dir raten, fordere nichts, was du selber nicht bereit bist zu investieren. Außerdem, wenn du mal bei mir heiratest und wir Ehegespräch sind, dann erkläre ich dir auch nochmal, dass dieses Unterordnen im Griechischen auch eine Freiwilligkeit hat. Also es ist nicht so, ich befehle dir, dich unterzuordnen, sondern aus Liebe, weil ich weiß, dass mein Mann gute Entscheidungen für mich treffen möchte und sie auch nicht nur alleine trifft, sondern wir ein Team sind. Kann ich aus Liebe sagen, ich ordne mich unter, weil mein Mann wird wahrscheinlich hoffentlich keine blöden Entscheidungen treffen, die nur ihn bevorteilen und mich nicht. So, kurzer Exkurs dazu. Gehen wir mal in einen Text rein, der uns helfen kann, wie wir denn im täglichen Leben damit umgehen. Epheser 5, Verse 8 bis 20, ist ein bisschen ein langer Text, ich habe es aber ein bisschen unterteilt. Erster Vers. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Hey, du bist aus der Finsternis ins Licht hineinversetzt worden. Deine früheren Begierden dürfen jetzt keinen Raum mehr einnehmen. Sie versuchen es immer wieder, aber du kannst dich bewusst entscheiden. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich bin ein Kind des Lichts, deswegen möchte ich Dinge tun, die das Licht in uns freisetzt. Nächster Vers, Vers 9. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Hey, wenn du als Kind Gottes unterwegs bist und wenn du im Licht bist, dann sagt die Bibel, du darfst leben, nämlich du darfst Gottes Gerechtigkeit, Gottes Güte und die Wahrheit hervorheben. Wir haben als Mosaik Church haben wir einen Wert, der heißt Gnade und Wahrheit. Es gibt, du kannst Wahrheit predigen ohne Gnade, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Es ist nicht falsch, aber es ist einfach lieblos. Und es wird die Menschen nicht an das Herz Gottes ranführen, sondern eher davon wegziehen. Aber du kannst die Wahrheit mit Gnade kombinieren und sagen, hey, ich war früher vielleicht auch so, aber ich habe Jesus in meinem Leben, deswegen kann ich jetzt vorwärts gehen und kann sagen, da ist ein Plan für dich da, da gibt es Dinge, die du tun kannst. Du spiegelst die Güte Gottes wider. Und manchmal fällt es uns schwer, zu anderen Menschen gütig zu sein und zu sagen, okay, du hast mir vielleicht, was auch immer, wir haben letzte Woche die Vergebungspredigt, du hast mir Dinge angetan, aber ich begegne dir trotzdem in Liebe. Und ich versuche, und das Schöne ist, wir können es nicht aus unserer eigenen Kraft schauen. Vers 10. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Das ist eine tägliche Aufgabe. Du kannst jeden Tag aufs Neue losgehen und sagen, okay, Gott, wie Jesus gesagt hat, was tust du heute, Gott? Okay, was soll ich heute tun? Wie kann ich heute an meinem Arbeitsplatz, an meiner Uni, egal da, wo du mich hingesetzt hast, wie kann ich ein Ermutiger sein für jemanden, der da mir begegnet? Du hast das Verlangen, als Kinder des Lichts hast du das Verlangen in dir drin, Gottes Willen zu suchen und auszuleben. Amen? Sehr gut. Nächsten Verse, Verse 11 bis 14. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Darf es gehen? War das schon alle vier Verse? Ah, perfekt, danke. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten. Als Kinder des Lichts, als Söhne und Töchter Gottes, ist es unsere Aufgabe, Bosheit und falsche Dinge nicht zu tolerieren, auch nicht zu akzeptieren, sondern hinzustehen und zu sagen, was falsch ist, ist falsch. Wenn wir ein sündiges Leben führen, dann dürfen wir hinstellen und sagen, es ist falsch. Aber wir können dir auch einen Weg aufzeigen, zu sagen, es gibt einen Weg daraus. Wisst ihr, die meisten Probleme, die Menschen haben, die zu mir auch in die Seelsorge kommen, sind deswegen da, weil sie nicht drüber sprechen. Ein Beispiel. Ich kenne ganz viele Menschen, die, ganz viele Männer vor allem, die ein Problem mit Pornografie haben. Und es gibt einen Teufel, der ist unser Gegenspieler und der sitzt mit zwei Sätzen auf unserer Schulter. Der erste Satz ist, du bist der einzige Vollidiot, der ein Problem damit hat. Und der andere Satz ist, das machen doch alle. Und dieser zweite Satz ist meistens der, der uns Eintritt verschafft, in egal was du für sündiges Verhalten in deinem Leben auch drin hast, zu sagen, aber es machen doch alle. Ja, nur weil es alle machen, ist es nicht deswegen richtiger. Die Bibel sagt, der Weg zum Himmel ist ein schmaler Weg. Er ist nicht einfach. Der breite Weg führt ins Verderben. Wir dürfen es aufdecken. Wir dürfen sagen, Dinge, die falsch sind, sind falsch. Aber das ist nicht das Ende der Strecke. Es ist der Anfang, es ist der Moment, wo Jesus in dein Leben kommt und sagt, du bist da gerade unterwegs, kein Problem, ich helfe dir auf dem Weg zu gehen, dass wir wieder auf der richtigen Straße laufen. Deswegen so wichtig, wir decken Bosheit und Gottlosigkeit auf. Wir dürfen das anprangern, wenn unsere Gesellschaft gottlos wird. Und wir dürfen aber da nicht stehen bleiben, dass wir nur sagen, was wir schlecht finden, sondern wir dürfen hervorheben, was wir gut finden und was die Bibel gut findet. Dass wir zum Beispiel sagen, Sexualität gehört in die Ehe hinein. Natürlich kannst du es anders leben, aber da liegt kein Segen drauf. Aber Gott hat dir die Hand und reicht sie dir und sagt, wir haben eine Lösung. Wenn du das anders gelebt hast oder anders lebst, kein Problem. Wir finden einen Weg zurück in göttliche Maßstäbe. Vers 15. Gott gibt dir Wahrheit. Weisheit, Entschuldigung. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Und weise zu sein in einer Zeit wie heute heißt natürlich, was ich gerade gesagt habe, wir dürfen Dinge klar benennen, aber die Frage ist, wie, wann und wo macht es Sinn? Wenn ich jemanden vor mir habe, mit dem ich diskutiere, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dann versuche ich immer vorher abzutasten, ob die Person überhaupt bereit ist, eine andere Meinung einzunehmen. Ansonsten ist es nicht weise, mit der Person zu diskutieren. Aber wenn ich merke, jemand ist auf der Suche und hat Fragen, dann gehe ich hin und sage, kein Problem, ich bin mit dir und wir versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Vers 16. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Hey, wann hast du das letzte Mal jemandem Kaffee ausgegeben? Oder bist an einem Obdachlosen vorbeigelaufen und hast gesagt, hey, ich habe gestern Abend wieder ein Video gesehen und dachte, ich finde es eigentlich so cool. Da ist jemand losgegangen und hat in der Bäckerei gesagt, hey, alles, was du jetzt nach Ladenschluss wegwerfen würdest, ich kaufe es dir ab. Und dann wurde er gefragt, ja, warum er das macht. Sagte, ja, ich möchte es gerne Bedürftigen und Obdachlosen schenken. Und er hat nachher, glaube ich, mal 50 Euro mal reingelegt dann ins Kästchen und die anderen haben dann noch was dazugepackt. Und er ist losgegangen und ist einfach zu Menschen hingegangen, die bedürftig waren und gesagt, hey, möchtest du etwas davon haben? Ich schenke es dir. Du kannst es auch ganz praktisch machen, wenn du die finanziellen Mittel dazu hast, dass du sagst, kein Problem, ich gehe nächstes Mal beim Einkaufen, drehe ich mich um und warte, bis der Nächste kommt und halt und sage, hey, ich lade dich heute ein. Je nachdem, was deine finanziellen Mittel sind, darfst du vorher gucken, ob das ein Einkauf ist, der dich in den Ruin treibt. Aber ich glaube, dass Gott dich versorgen wird, wenn du diese Entscheidung triffst. Hey, es macht einen Unterschied, ob wir in diesen Zeiten sagen, mein Nachbar ist mir egal. Und es ist mir egal, ob er auf dem Weg in das ewige Verderben ist oder ob ich hinstehe und sage, ich liebe Menschen, was, by the way, unser Kernwert in dieser Kirche ist, wir lieben Menschen. Und anfange zu sagen, wie kann ich in diesen Zeiten, in denen so viel Negatives da ist, wie kann ich einen Unterschied machen? Du machst aus jeder Situation das Beste. Und der letzte Abschnitt. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Lieder und Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hey, du hast das Verlangen, den Willen Gottes zu suchen und zu sagen, okay, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, von denen ich mich distanzieren muss? Wenn du Menschen in deinem Leben hast, die dich ständig dazu verführen, über die Stränge zu schlagen, mit Alkohol zum Beispiel, oder sonst irgendwelchen Substanzen, dann ist es weise zu sagen, ich suche nicht mehr die Gegenwart von diesen Menschen. Weil das ist nicht das, was Gott für dich bereit hat. Gott hat Freiheit für dich. Und Gott will, dass du aus den Zwängen und Süchten, die in deinem Leben sind, dass du frei kommst und nicht dich hineinmanövrieren lässt in noch mehr Gebundenheit. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu binden, sondern um dich zu befreien. Amen. Gott will dir eine neue Identität geben, die du die Sohn Gottes oder Sohn oder Tochter Gottes heißt. Wir können uns heute Morgen dafür entscheiden, möchte ich ein Sohn oder eine Tochter Gottes sein oder nicht? Und ich hoffe, dass du diese Entscheidung schon mal in deinem Leben getroffen hast. Wenn nicht, dann lass uns gleich dafür beten. Wenn du Jesus als deinen persönlichen Herrn und Retter und Erlöser annimmst, schenkt Gott dir nicht nur Vergebung der Sünden, sondern eine neue Identität. Er macht dich zu einem Kind, nicht nur zu einem Kind, sondern zu seinem Kind. Und er tauscht dein altes Leben als Sünder gegen eine neue, herrliche Identität in Christus ein. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir: Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Und ich lade dich ein, lass uns zusammen aufstehen, weil ich glaube, heute Morgen ist genau das Thema, dass Gott dich einladen möchte, ganz neu eine Entscheidung zu treffen. Möchte ich Sohn oder Tochter des Höchsten sein? Warum? Weil Gott sieht Dinge in deinem Leben, die dir gut tun, und er sieht Dinge in deinem Leben, die dir nicht gut tun. Und er möchte dir helfen, dass die Guten überwiegen. Amen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass dein Geschenk steht an mich, dass deine Gnade für mich bereit ist und dass du derjenige bist, der einen Unterschied für mich bereithält. Und Jesus, ich bete, dass du mir ganz neu aufzeigst, wo sind diese blinden Flecken in meinem Leben, wo ich nicht über Dinge spreche und die in der Finsternis versuche zu behalten und denke, das hilft mir. Jesus, danke, dass dein Wort sagt, was wir ans Licht bringen, ist Licht. Und wo das Licht Gottes ist, da kann keine Finsternis mehr sein. Und Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns dieses Licht schenkt und der uns diese Gnade gibt und der sagt, hey, egal wo du gerade unterwegs bist, es gibt die Möglichkeit umzukehren. Hey, und ich lade dich ein, für einen Moment einfach deine Augen zu schließen und dir folgende Frage zu beantworten. Gibt es gerade in diesem Moment etwas, wo du sagst, hey Jesus, da muss ich umkehren? Und wenn du möchtest, heb gerne kurz einen Moment deine Hand hoch, wenn du sagst, hey ja, bei mir gibt es gerade was, wo ich sage, ich muss da umkehren. Ich habe da mich auf einen Weg begeben, der nicht gut war, und ich möchte deine Buße erleben. Ich möchte deine Metanoia, das ist das griechische Wort für Umkehr und das Gehirn neu zu kalibrieren und zu sagen, was ich früher gedacht habe, war falsch, und ich möchte das jetzt in der göttlichen Weise denken. Und Jesus, du siehst, wer gerade seine Hand gehoben hat. Und Jesus, danke, dass du der bist, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Jesus, und wir wollen binden in deinem Namen, was uns von dir trennen möchte, Jesus. Danke, dass deine Liebe nichts trennen kann. Und Jesus, wir beten, dass du uns die Möglichkeit schenkst zur Umkehr. Danke, dass wir erkennen dürfen durch deinen Geist in uns, wo wir Entscheidungen getroffen haben, die nicht gut waren. Danke, dass wir erleben dürfen, wo wir umkehren müssen. Und danke, dass du diese Stimme in meinem Kopf, die sagt, das machen doch alle so, machst doch auch. Und die dann sich umkehren und sagt, du bist der einzige Vollidiot, der ein Problem damit hat, dass diese Stimme im Namen Jesu schweigen muss in deinem Leben. Und Jesus, wir beten, dass da ein Unterschied passiert jetzt und dass wir kommen dürfen und es zu dir bringen. In diesem nächsten Lied, das wir singen, wollen wir das vor dich bringen, Jesus. Danke, dass du am Kreuz den Preis bezahlt hast, dass ich kommen kann und deine Gnade annehmen darf, deine Vergebung empfangen darf und dass du heute Morgen mir eine neue Identität zusprichst. Ich darf Sohn oder Tochter des Höchsten sein. Halleluja. Amen. Amen.